Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Margarete 9 Jahre alt. Über Umwege zog sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter zu den Großeltern nach Dresden und überlebte dort den Feuersturm.
Durch den Trubel der vielen Menschen ist trotzdem eine zu uns gekommen und hat gesagt, ihr Haus brennt, aber die Mutti lebt.
Oma erzählt vom Krieg. Ein Podcast von Z. Folge 2 mit Margarete.
Mein Name ist Margarete. Geboren bin ich am 6. Mai 1930 in Leipzig. Aufgewachsen bin ich in Dresden. Meine Mutter ist die älteste von 5 Kindern aus einer Arbeiterfamilie. Sie ist noch im vorvorigen Jahrhundert geboren, 1899. War also dann 31, als ich geboren war. Und war natürlich in großen finanziellen Schwierigkeiten. Mein Vater konnte kaum Unterhalt zahlen. Aber wie gesagt, ja noch Student beinahe. Kontakt hatten wir. Aber wurde dann immer weniger. Naja, musste die Familie etwas unterstützen, die aber auch nicht sehr begeistert davon war, dass ihre älteste Tochter nun schon ein Kind hatte, ohne verheiratet zu sein. Trotzdem habe ich sicher eine schöne Kindheit gehabt. Allerdings sind wir, als ich 6 Jahre wurde, nach Kuhartraten in die Sächsische Schweiz gezogen, weil meine Mutter hatte da endlich eine Arbeitsstelle gefunden. Als Wirtschafterin in einem Fremdenheim, hoch oben auf dem Berg. Ja, und da bin ich in die Schule gekommen. Unser Lehrer war natürlich Obernazi und seine Frau war Frauenschaftsführerin. Die führte nämlich die Kükenschar an. Ja, das ist eine Kindergruppe von 6 bis 10 Jahre. Ab 10 Jahren war ja das Gesetz der Jungmädel. Und die waren sozusagen die Vorläufer. Und die hatten so eine hübschen gelbbraunen Kleider und ich wollte gerne mitmachen. Aber meine Mutter hat mir das nicht erlaubt. Und als ich eingeschult wurde mit meiner Zuckertüte und den anderen Schülern, da sagte der Lehrer, wir freuen uns, dass alle Kinder in der Kükenschar sind, nur die kleine Gretel nicht. War schon bemerkenswert. Der Ort war natürlich sehr eingeschworen vor der Fiddler, weil alle hofften, nun geht's vorwärts, jetzt wird Wirtschaft, wie es so schön heißt, angekurbelt. Viele hatten eben wirklich Hoffnung, dass da eine Belebung und so weiter auftritt. Und die machten gerne alles mit, was da verkündet wurde. Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich schon 9 war, dass die Ansage, dass der Krieg beginnt, uns doch sehr bewegt hat. Also meine Mutter, die ja schon den Ersten Weltkrieg als 14, 15-Jährige erlebt hat. Und wir mit der Besitzerin des Fremdenheims und einigen Gästen da standen und in die Nacht hinausschauten und die Erwachsenen sagten, waren sehr traurig und betrübt. Dieser Volksempfänger, später Köppelschnauze genannt von vielen. Also man ahnte es schon. Es kam ja also auf uns zu. Es wurden ja schon Lebensmittelmarken gegeben zum Verkaufen. Als Kind hat man natürlich nicht selbst gespürt, sondern nur an der Reaktion der Erwachsenen, dass das ernst wurde. Wobei sonst alles erstmal weiterging. Und mein Großvater war auch im Ersten Weltkrieg in Russland gewesen als Soldat und hatte viel erzählt. Naja, und als Sozialdemokrat lehnte er ja auch Krieg ab, also Hitler, und sagte schon früh auch, Hitler bedeutet Krieg für uns. Mein Vater ist dann auch bald eingezogen worden, als der Krieg begann. Der war, obwohl er ja als Rechtsanwalt ja, dann war, er sicher hätte auch andere Positionen haben können, aber er war nicht in der Partei, in der NSDAP. Zuletzt war er noch verwundet in Dresden etwas. Da haben wir ihn 44 das letzte Mal gesehen. Mein Lieblingsonkel wurde sehr früh eingezogen. Er war auch Sozialdemokrat, war sogar ausgetreten aus der SPD, weil die ihm zu schwach erschienen und wäre beinahe Kommunist geworden, also parteilich. Aber als Hitler an die Macht kam, hat er sich ein paar Wochen in der Tschechoslowakei versteckt gehalten und ist dann eben gleich 39 eingezogen worden. Und er war so gegen den Krieg, dass er sich hat in der Waschküche umgezogen. Er wollte nicht mit Uniform ins Haus kommen. Ja, und er ist sehr früh vermisst. Wir wissen nicht, wo er gefallen ist. Er wurde dann sicher, die letzten Briefe und so, das war Richtung Russland. Aber er müsste ja dann eben weitergehen. Und da sind wir einfach nach Dresden. Und da hat sich meine Mutter dann Arbeit gesucht. Dann sind wir in Dresden geblieben, also direkt in der Innenstadt gewohnt, bis zum 14. Februar 1945. 1943 ist Berlin ja schon bombardiert worden, davon hörte man ja auch. Es wurden ja in der Wochenschau, wenn auch wenig, aber Bilder gezeigt von Hörensagen. Ich hatte zum Beispiel in der Klasse plötzlich eine Schülerin aus Hamburg, die waren also geflüchtet vor den Luftangriffen. Und erzählten davon und das alles verloren hätten. Man konnte sich das trotzdem nicht vorstellen. Die haben also nicht mehr mit Luftangriffen so gerechnet. Man hat sich auch gar nicht die Ausmaße der Luftangriffe vorgestellt. Insofern war dann die Wucht umso größer, wie uns dann Dresden völlig bombardiert worden ist. So was vergisst man nicht. Wir waren damals schon in der Schule, aus der Schule evakuiert. Ich war bei meinen Großeltern im Vorort von Dresden. Und als der Angriff begann, da haben wir schon gesehen, das war so gegen 9, 10 Uhr nachts, dass da der Himmel so rot wurde und dann die berühmten Weihnachtsbäume aufflackerten. Und da sagte meine Tante, wir wollen mal rein in die Stadt laufen, fahren wird ja nichts. Wir müssen sehen, wie es meiner Mutter geht, die alleine war. Naja, und wir sind dann auch los. Gegen Morgen kamen wir dann schon auf der anderen Elbseite an. Ursprünglich wohnten wir in Dresden-Altstadt, also die Elbe trennt Altstadt und Neustadt. Und wir sind mit der Fähre, die fuhren ja noch, rüber auf die Neustädter Seite, weil da weniger Leute uns entgegenkamen, alle rußgeschwärzt und mit Koffern und Habseligkeiten, die schon ausgebombt waren. Wenn man das erste Mal als Kind noch Tote sieht, ne? Ich weiß, das wäre schon unauslöschlich. Als ich am 14. Februar lang ging mit meiner Tante, da sah ich über einer Mauer tote Menschen hängen. Das waren Verwundete, die aus dem nahegelegenen Diakonissenkrankenhaus geflohen und noch brennend da über der Mauer lagen. Das werde ich nie vergessen. Und das ist ganz was anderes, als wenn ich im Fernsehen Tote sehe. Oder wenn man die Wiese übersät mit Stabbrandbomben, wie so Getreidehalme, die noch stehen geblieben sind. Die waren nicht explodiert, wir haben natürlich uns durchgeschlängelt und weg davon. Dass das gefährliche Phosphorbomben waren, wenn die aufplatzten, das wusste man schon. Das hatte man ja gehört, dass das solche furchtbaren Verbrennungen gibt. Und wir dachten nicht, dass die ganze Innenstadt zerstört ist. Das konnte man nicht denken. Aber es waren ja unaufhörliche Explosionen. Und ein Feuersturm erhob sich, der in die Stadt hineinzog, weil der ganze Sauerstoff, der verbraucht worden ist, das sog in die Stadt, sodass die Leute, die außen waren, nicht so bedrängt waren. So. Allerdings kamen dann auch Flugzeuge. Ich habe ja selber gesehen. Wir haben uns dann noch auf die Eisschollen hingeworfen, weil über uns die Flugzeuge, also amerikanische, englische, es waren ja unheimliche unterwegs, immer zu neue, und sausten so dicht über dem Wasser. Und wir haben auch unserer Meinung nach Maschinengewehre gehört. Und die Leute auf der anderen Elbseite, trotz des Nebels und Dampf, haben wir gesehen, dass sie sich hingeworfen haben. Allerdings war in Dresden die Flak abgezogen worden, die Fliegerabwehrkanonen. Das hatten wir mitgekriegt. Durch den Trubel der vielen Menschen ist trotzdem eine zu uns gekommen, hat gesagt, ihr Haus brennt, aber die Mutti lebt. Und da sind wir wieder umgekehrt und wussten, dass sie ja sicher auch Zuflucht bei ihren Eltern suchen wird. Und da ist sie auch angekommen. Und ihre Handtasche und einen kleinen Koffer hat sie mitgenommen. Als sie ankam, sie hatte Stiefel an, sie war ja nämlich, als der zweite Angriff war, dann in den Keller gegangen, hatte sich die Stiefel angezogen, die man ja damals immer hatte. Und als sie ankam, waren da Brandlöcher drin. Sie hat es aber gar nicht gemerkt, sie ist aber unverletzt gekommen. Da haben wir alle zusammen in den Häuschen gewohnt. In Dresden war ich bin am 6. Mai, habe ich meinen 15. Geburtstag gehabt, wurde natürlich nichts mehr gefeiert. Und am 8. Mai war die Rote Armee ja auch in den Vororten. Naja, man hörte überall Schießen und von dem schweren Kampf von Panzern oder auch Fahrzeugen, das Rollen. Schon 1944 hat man ja gemerkt. Der Wehrmachtsbericht hieß dann immer Frontbegradigung. Das war der Rückzug, das Wort dafür. Wir hatten doch eine unwahrscheinliche Möglichkeit, immer euphemistisch irgendwelche Begriffe zu bilden, die das beschönigen sollten. Es wurde doch bis zum letzten Augenblick gelogen. Und eine Episode war so wirklich noch im Mai, also ich weiß nicht, ein, zwei Tage vom 8. Mai, da kam mein Großvater und sein Nachbar von gegenüber und haben sich verabredet. Der Enkel saß auf dem Dachboden mit Gewehr und Handgranaten und wollte noch den Krieg gewinnen. Und mein Großvater und sein Nachbar, der Herr Holzmüller, die sind dann angeschlichen an ihn, haben gefesselt und die Waffen dann weggebracht und verschwinden lassen. Ein Glück, denn sonst wäre unsere Straße auch von Russen zerschossen worden. Naja, die Kommandanturen, die hatten dann überall solche Plakate ausgehängt, dass man eben, was man machen musste, eben Uhren, Fahrräder, Radios abzuliefern, waren auch Waffen, die ja keiner hatte mehr. Und der einer der Ersten, der als ein Feuer gemacht wurde und mein Kampf in die Flammen geworfen wurde, war der Enkel von dem Holzmüller, der noch wollte den Krieg gewinnen. Als die Russen dann die Türen eingeschlagen haben zum Teil, da haben wir ja auch unser Ende gesehen. Da standen wir alle eng beisammen und die klopften nicht an die Türen, die schlugen einfach mit dem Gewehr, kommen die Türen ein, wenn sie rein wollten. Und mein Großvater war plötzlich weg. Großmutter sagt, wo ist denn Bruno? Da kam mein Großvater aus dem Keller, das werde ich nie vergessen, mit der großen Zimmermannsaxt. Der wollte sich uns verteidigen. Es war natürlich alle erschossen worden, klar. Aber die haben zum Glück unsere Tür nicht aufgemacht. Ja. Also meine Familie hat es überstanden, aber nicht alle. Da wir ja nun so viel ausgebombt in Dresden, in die Vororte waren, hatten wir dann eine Unterkunft ab Herbst 1945, meine Mutter und ich. Und zwar so ein Zimmer, gab kein Klo und kein Wasser und keinen Strom erst. Und das lag nah an einem kleinen Fluss, der in jedem Frühjahr durch Hochwasser, durch das Schmelzwasser überlief. Und das wussten wir gar nicht. Und im Frühjahr stieg das Wasser so schnell, wir mussten aus dieser Bude raus, hatten nur unsere Betten auf dem Kopf und standen dann auf der Straße eben mit den Füßen im Wasser und sind wir raus. Und da standen welche Einwohner des Ortes, die alles behalten hatten, die ihre Häuser, ihre Gärten hatten und guckten, ich hätte die umbringen können. Da hat uns keiner geholfen, nur gegenüber war eine Apotheke. Die hat uns dann warmes Wasser gemacht für Fußbad, dass wir uns abtrocknen konnten. Das ist ja alles, die Leute glauben ja gar nicht mehr, dass es so schlimm sein kann, wenn sie es nicht selbst betrifft. Wenn man die Bilder sieht, das ist ja weit ab. Viele denken, ein starker Mann wird schon irgendwie richten, in Amerika ist er ja schon da. Und so gibt es dann möglicherweise welche, die dann ihm folgen und alles machen. Das kommt mir alles vertraut vor, dass man denkt, man kann mit einigen. Merkel ist weg und dann haben wir keine Flüchtlinge mehr. Die sind aber da. Die gehen auch nicht weg. Die Welt ist nun mal ein Dorf geworden. Sei es ideell hierdurch, virtuell und so weiter. Die Welt ist nun mal eng. Diejenigen, die den Nationalismus und für uns Deutsche ist gar nichts mehr und so weiter predigen, die finden natürlich reißenden Zulauf von denen, die sich benachteiligt fühlen. Man hat ja auch noch Hoffnung, dass einige Und das sind ja auch genug Leute, die auch noch gegensteuern gegen diesen Nationalismus, die sagen, es muss, Europa muss sich jetzt zusammenschließen. Und das glaube ich wirklich.
Das war Margaretes Geschichte vom Krieg. Findet ihr auch, dass die Welt ein Dorf geworden ist und dass es noch genug Leute gibt, die europaweit dem Nationalismus entgegensteuern? Wie seht ihr das? Schreibt mir auf Twitter oder Facebook, was euch an Margaretes Geschichte besonders berührt hat. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, klickt rein unter www.ze.tt/podcast. In der nächsten Folge erzählt übrigens Thea, wie ihr Papa nach dem Krieg plötzlich einfach verschwand.
Aber mein Vater war und blieb verschwunden, ist auch nie wieder nach Hause gekommen.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.